Einen schönen guten Abend und dann steigen wir schon direkt ein wieder in unseren monatlichen KI-Experten-Space mit der klassischen Besetzung, unseren beiden Professoren, KI-Experten aus Mittelfranken, Florian Gallwitz von der Ohm-Hochschule in Nürnberg und Andreas Mayer von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Allerdings diesmal zugeschaltet aus Brasilien. Herzliche Grüße an die andere Seite dieser Erdkugel. Lieber Andreas Mayer, freut mich, dass das klappt und wir werden das heute deswegen auch ein bisschen kürzer und kompakter halten. Aber nichtsdestotrotz gibt es wieder eine Menge von Themen, die wir diskutieren können, die auch anstehen. Und als Übertitel haben wir heute das Thema Open Source im Aufwind mit einem kleinen Fragezeichen gesetzt. Aber jemand, der das sehr offensiv auch dann im Nachgang nochmal zu diesem Titel mir geschrieben hat, war der André Rieu, den ich auch gleich als Sprecher hinzugefügt habe. Er hat mir dann einen ja, Post von sich geschickt, wo es um die Frage geht, wie sich denn die Frontier Models, also die Closed Source Modelle im Verhältnis zu Open Models entwickelt haben in den letzten 3 Jahren. Und er hat einen Graphen gezeigt, wo im Endeffekt es so aussieht, als würden sich die Kurven angleichen. Also das heißt, dass Open Source immer stärker auch aufschließt, was die Modellintelligenz betrifft, zu den Closed Source, zu den Frontier-Modellen. Das heißt also ganz vorne die neuesten Kimi- und DeepSeek-Modelle aus China, aber auch teilweise Veröffentlichungen aus den USA wie GPT, OSS oder eben auch Gemma. Ja, da gibt es vieles, was sich getan hat, gerade auch in den letzten Wochen. Und in diese Diskussion möchte ich gerne auch jetzt einsteigen. Ich fand vor allem jetzt vor einer Woche ganz spannend, Kimi 2.6, ein Modell, was wirklich damit dem zu dem Zeitpunkt neuesten Modellen von OpenAI und auch von Anthropic mithalten konnte. Das waren nämlich noch die GPT 5.4 und Claude 4. Opus 4.6 Varianten. Da gab es auf jeden Fall in verschiedenen Bereichen, Humanities Last Exam zum Beispiel, was ein Benchmark ist, aber auch bei Deep Search und Ähnlichem gab es überraschend gute Ergebnisse im Vergleich mit wirklich den Top-Modellen, dass man auch wirklich mal darüber diskutieren müssen, was da jetzt wirklich gerade passiert am Markt, wobei auch in der Zwischenzeit schon wieder neue Modelle von eben den beiden genannten Platzhirschen am Markt rausgekommen sind. Also damit eine GPT 5.5-Version und eine Opus 4.7-Version, während auch schon manche über das Mythos-Modell sprechen, was vielleicht nur ein Marketing-Gag ist, aber angeblich eben so gut, dass man das noch nicht rausbringen kann, sondern erstmal Sicherheitslücken in verschiedenen Programmen schließen möchte mit eben Nutzung dieses guten Coding-Modells, was offensichtlich in der Lage ist, dann Fehler zu finden, die Menschen bisher gar nicht in ihrem eigenen Code gefunden haben. Also wirklich super viel in Bewegung. Wer macht da das Rennen? Ich würde jetzt mal ausnahmsweise diesmal den André Rieu als erstes mal zu Wort kommen lassen. Weil er ja auch dieses Posting mir dann geschickt hatte mit dem Wettrennen zwischen den verschiedenen Modellen. Vielleicht kann er noch mal kurz erklären, was denn da eigentlich als Intelligenz der Modelle gemessen wird und warum das so spannend ist, dass da wirklich eine Entwicklung wohl ist, die aufeinander zugeht, die den Angleich zwischen den auch teuer entwickelten Modellen in den USA bei OpenAI und Co. Und den eher dann günstigen Modellen, die aus China kommen, den Open Source Modellen im Wesentlichen so vereinfacht zu sagen, was sich da getan hat.
Ja, kann ich gern machen. Diese Grafik, von der du gesprochen hast, vielleicht kannst du die in diesen Chat mal
Ich
einstellen.
versuche, die so lange zu teilen, genau.
Da sieht man praktisch vom Januar 2023 bis ungefähr heute auf der Zeitachse die Leistungsfähigkeit von verschiedenen Modellen. Und in Blau sind die Closed Models, sogenannten Frontier Models, dargestellt. Und die Open Models in grün. Und wenn man dann so eine lineare Regression anwendet über diese beiden Punktwolken, ergeben sich 2 Linien und diese Linien laufen aufeinander zu, auf einen Schnittpunkt, weil die Open Modelle sich schneller entwickeln als die Frontier Modelle. Und die Frage ist dann,
Ich habe das jetzt mal hier auch mit verlinkt,
ah, super.
kannst du jetzt jeder auch mit anschauen im Space.
Und die Frage ist dann, wann wird dieser Schnittpunkt erreicht sein? Und diese Grafik, die zeigt eigentlich der CEO von Nvidia, Jensen Huang, seit Anfang 2026. Und als er sie zum ersten Mal gezeigt hat, hat er gesagt, der Abstand beträgt noch 6 Monate. Also 6 Monate sind die neuesten Closed Models den Open Models voraus. Und gerade heute oder letzte Woche, der Zeitpunkt ist halt besonders spannend, weil sowohl mit GPT 5.5, eines der besten Closed Models, zur selben Zeit erschienen ist, wie eines der besten Open Models, nämlich DeepSeek in der Version 4. Und da stellt sich jetzt natürlich jeder die Frage, schneiden die sich jetzt schon oder sind die kurz dran. DeepSeek selbst geht in dem Paper der V4-Version darauf ein und sie sagen, dass sich der Abstand auf 3 bis 6 Monate verkürzt hat. Das heißt, aus diesen 6 Monaten sind bei wohlwollender Betrachtung jetzt schon 3 Monate geworden. Man muss also heute sagen, GPT 5.5 ist das beste auf dem Markt verfügbare Modell und das kommt eben noch von einem Frontier Lab. Aber es ist klar, die Kurven nähern sich weiter an und irgendwann werden sich vielleicht auch schneiden. Wenn man das jetzt nicht nur nach reiner Benchmark-Leistung, also diese Achse auf der Y-Achse, was hier abgetragen sind, das sind so durchschnittliche Benchmark-Ergebnisse. Da gibt es verschiedene Skalen, die man da nehmen kann. Aber wenn man jetzt die Benchmarks auch noch in Relation zu den Kosten setzt, dann muss man sagen, sind die Open-Source-Modelle schon einen deutlichen Schritt weiter, weil DeepSeek V4 kostet ungefähr 1/10 der Tokenkosten wie von einem GPT 5.5. Und gerade in der Code-Entwicklung, also das, was vielleicht viele von uns interessiert, sind die chinesischen Open-Source-Modelle, also sowohl DeepSeek V4 als auch Kimi, schon gleich auf mit den Benchmark-Ergebnissen von OpenAI und Anthropic oder vielleicht 1-2 Prozentpunkte hinterher. Aber für den, der da relativ kostenbewusst rangeht, sind natürlich 1/10 der Kosten für dieselbe Coding-Leistung schon ein deutliches Argument für diese Open-Source-Modelle. Es kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, der vielleicht gerade für Deutschland wichtig ist, weil oder Europa, weil wir außer in Frankreich mit Mistral in Europa überhaupt keine nennenswerten größeren Modelle haben, die da mithalten können, weder Open-Source noch Closed-Source. Und Unternehmen in Deutschland gehen zum Beispiel her und verwenden für ihre eigene Coding-Arbeit oder auch für Projekte mit Kunden Open-Source-Modelle. Das ist auch relativ einfach zu machen. Es gibt sogar ein Unternehmen, die sitzen in München. Die haben, ich glaube, das war noch die DeepSeek-Version V2 von einem Jahr oder so, haben die sogar getuned, also nicht gefeintuned, nicht mit also nicht trainiert in überhaupt gar keiner Weise, sondern sie haben die einzelnen Experten aus diesem Mixed of Experts Modell an- und ausgeschaltet, sodass die eigentlich eine kosteneffizientere und auch bessere Version von diesen DeepSeek Modellen haben. Da ist auch ein Paper entstanden, der Stichname ist Chimera, also Chimäre, und damit arbeiten die jetzt in Kundenprojekten, das ist ein Consulting-Unternehmen.
Ja. Also das ist einige Punkte, über die ich jetzt gerne reden würde, die du da schon angesprochen hast. Vielen Dank. Also zum einen müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal später über die Frage, was ist eigentlich Mixture of Experts, unterhalten und warum ist das gerade im Open-Source-Bereich immer relevanter. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, welche Produkte werden in welchem Umfeld eingesetzt. Und da hat sich ja auch einiges getan. Unter anderem auch jetzt in der Closed-Source-Welt, wo plötzlich jetzt OpenAI nicht mehr exklusiv bei Microsoft ist, wo ja bisher eigentlich immer alle Server bereitgestellt worden sind von Microsoft für die Bereitstellung von ChatGPT. Das ändert sich jetzt, also auch da haben wir Veränderungen, aber auch gerade im Einsatz mit Kunden, auch gerade im europäischen Raum, kann es sehr spannend sein, dass Daten eben nicht an Server ins Ausland kommen und auch nicht vielleicht zu einem Unternehmen wie Microsoft, wo man sich nicht so 100% sicher ist, auch wenn es rechtlich zugesichert wird, dass dann die Daten wirklich vor Zugriff aus den USA geschützt sind. Und das Verkaufsargument zu sagen, du hast einen Server bei dir zu Hause oder in deinem Unternehmen, der in der Lage ist, ein Modell zu betreiben, was ordentliche Ergebnisse erzielt, ist natürlich ein großes. Und es ist natürlich auch in Blick auf die Tokenkosten durchaus ein heiß diskutiertes, gerade wenn es um agentische Systeme geht, die auch dauerhaft betrieben werden, also nicht nur irgendwo das, was man persönlich als Mensch noch steuert, sondern wir steuern ja gerade auf eine Welt zu, wo agentische Systeme ganze Firmen oder Organisationen ersetzen können. Und da spielt es schon durchaus eine Rolle, was dann noch an Compute-Kosten auch auf den Betreiber zukommt. Ich erinnere nur daran, dass auch vor kurzem Anthropic jetzt relativ klar auch nochmal einen Bann ausgesprochen hat für alles, was da um OpenClaw an Systemen bei ihnen auf die normale Nutzerlizenz laufen soll. Also da ist auf jeden Fall eine große Ressourcenkonkurrenz und da ist natürlich dann auch in dem Kontext sehr spannend, was dann eben an Open-Source-Modellen auch kostengünstiger vielleicht auch im Compute, in der Inferenz passiert. Ich habe das Thema auch mal an unsere beiden Professoren gespielt und Andreas Meyer meinte, weil ich auch dann unter anderem Jensen Wang auch nochmal angesprochen habe, den du ja auch genannt hast, der hat kürzlich auch ein Podcast-Interview gegeben bei Twarkish. Das kann ich vielleicht auch nochmal gleich dann verlinken, wo er sagt, es müsste eigentlich jetzt mal aufgehört werden, da gegen China zu kämpfen mit diesen Versuchen, die Lithografie ASML zu bannen und zu glauben, das würde irgendwas stoppen. Nee, im Gegenteil, die Chinesen hätten inzwischen da wesentlich größere Fortschritte bei den Algorithmen gemacht und das wäre eben vielleicht sogar relevanter als das, was eben über andere Hardware-Themen möglich ist. Und Andreas Meyer hat mir dann gesagt, ja, also das ist ein Thema. Neuer IPS, ich weiß nicht, was das war, hätte beinahe China ausgeschlossen. Vielleicht kann Andreas Meyer das mal ein bisschen erläutern, was er da auch aus China, er war ja auch kürzlich in China mitbekommen hat, was da eigentlich gerade alles passiert, auch im Sinne dieser Ressourcenkonkurrenz und der Frage auch, was machen die USA und was machen die USA indirekt über Europa und ASML, was dann nicht mehr da liefern darf nach China. Ja, wie kann man das einschätzen?
Also das sind alles spannende Entwicklungen. Mir ist auch heute aufgefallen, dass vor 2 Tagen auch Xiaomi, also der Mobil-Handy-Hersteller, ein neues One-Trillion-Modell, also das wäre dann Deutsch, auf Deutsch war das, glaube ich, 1 Billion, ne? Muss man mal aufpassen bei der Übersetzung. Also auch ein entsprechend großes Modell rausgebracht hat, das in der gleichen Liga spielt wie DeepSeek, wie Kimi, auch Open Source und kann sich auf Hugging Face die Gewichte runterladen. Also da passiert extrem viel in China. Und auch ganz interessant ist, dass das neue Xiaomi-Modell speziell drauf getweakt ist, dass es zwar viele Parameter hat, aber schon die Parameter entsprechend komprimiert sind. Das heißt, man braucht auch deutlich weniger Speicher, um das Modell zu speichern und auszuführen. Ist aber von der Performance halt, gerade insbesondere auf Coding, nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel ein Kimi oder ein DeepSeek-Modell, die halt auch größer sind. Aber was man sieht, ist, in China tut sich extrem viel, wirklich extrem viel. Und dort wird ganz massiv auf Open Source gesetzt. Und ich kann die Sachen, wenn ich das China nicht glaube, dass die Modelle gut sind, dann kann ich mir die runterladen. Na gut, bei den richtig großen Modellen muss ich die entsprechende Hardware verfügen, um das überhaupt zum Laufen zu bekommen. Aber dort tut sich wirklich sehr, sehr viel in China. Der Vorfall mit NeurIPS, das ist eine große Konferenz, die sich mit Forschung an neuronalen Netzen schon seit vielen Jahren beschäftigt, ist, dass tatsächlich dort vorgeschlagen wurde, nach amerikanischen, letzten Endes Exportkontrollvorschriften vorzugehen. Und wenn man das in der rigorosesten Fassung umgesetzt hätte, hätte es also zahlreiche chinesische Forschungsinstitute betroffen, gerade Top-Institute, die dann nicht hätten einreichen dürfen. Das Ganze hat ungefähr wurde 2 Tage lang diskutiert und dann ist das Ganze so hochgekocht, dass quasi eindeutig dann auch von NeurIPS, von den Organisatoren gesagt wurde, nein, sie finden einen Weg, um das entsprechend nicht zu tun. Und es ist wirklich nur Einzelne, die quasi von denen vermutet wird, dass sie wirklich aktive Spione sind, die quasi nicht auf der Konferenz zugelassen werden. Also was jetzt auch keine großen Restriktionen mehr sind. Aber was man da
also ist der Glaube, dass die wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus China mehr oder weniger alle spioniert sind? Oder was steckt da dahinter?
Nein,
das wir hatten ja auch mal vor einem halben Jahr mal, glaube ich, oder vor längerer Zeit schon mal diskutiert, wo eigentlich die meisten Veröffentlichungen weltweit herkommen und dass das inzwischen eigentlich aus China ist. Also das scheint ja nicht nur abgekupfert zu sein.
Nein, das ist nicht, dass es abgekupfert ist, aber KI wird inzwischen von einigen Regierungen quasi als eine Technologie letzten Endes, die so hochgradig wichtig ist, dass man die am besten geheim halten sollte. Und es ist jetzt keine Militärwaffentechnologie, die da dahinter steckt, aber ich habe das Gefühl, dass es in einigen Regierungen Bestrebungen gibt, das Ganze gleichzusetzen und wirklich Wissenschaftler auch dazu zu zwingen, nur noch im Kellerchen daran zu arbeiten. Und das ist halt gerade in der globalen Welt, wo auch viele der chinesischen Neuentwicklungen auf amerikanische zurückgreifen und andersrum. Ja, da wird die Wissenschaftler arbeiten international, die reden miteinander. Und da ist jetzt in The Wire China vor ungefähr einer Woche erst ein Artikel erschienen, in dem quasi diese AI-Separation sehr, sehr kritisch gesehen wird, weil natürlich die Wissenschaftler, wenn nur Chinesen auf Chinesen sitzen, dann dümpeln die halt in ihrem eigenen Wasser, genauso wie wenn nur Amerikaner auf Amerikanern sitzen, dümpeln die im eigenen Wasser. Und dass die großen Weiterentwicklungen eben durch die internationale Zusammenarbeit entstehen. Und ich selber muss sagen, so habe ich das selber als Wissenschaftler auch immer wahrgenommen, wenn hier immer die großen KI-Rennen zwischen China und Amerika, diese Geschichte, die erzählt sich natürlich gut, aber da sind natürlich zahlreiche Wissenschaftler aus allen Herren Ländern mit beteiligt, die dort methodische Beiträge liefern. Was wir sehr, sehr stark sehen, ist jetzt der industrielle Einsatz, das Hochskalieren von Rechenkapazitäten so, dass jeder auf Coding-Agenten zugreifen kann und dort entsprechend seine Geheimnisse wirklich verarbeiten kann. Das ist so, was ein bisschen in dem Fokus steht. Aber gleichzeitig wird jetzt eben auch sehr stark darauf geachtet, wer und welche Wissenschaftler überhaupt noch miteinander reden sollen. Und das ist natürlich etwas, was auch in Deutschland haben wir ja sogar in unserem Grundgesetz die Wissenschaftsfreiheit stehen. Und insofern sind das Entwicklungen, die mich schon etwas bedenklich stimmen.
Ja, also das ist ja auch so ein gewisser, sag mal, Paradigmenwechsel, wenn man dann jetzt nicht mehr offen publizieren würde, sondern das quasi dann wie ein Militärgeheimnis handhaben möchte. Ich frage mich, ob das in der Geschwindigkeit der Entwicklung, die wir gerade erleben, überhaupt möglich ist, da aus diesem großen, nenne ich es jetzt mal, Mainstream der Wissenschaft, die sich hier gegenseitig befruchtet, irgendwie auszubrechen und da eine Elitenwissenschaft noch parallel laufen zu lassen, die dann irgendwo in einer gewissen Weise nochmal was Besonderes raus hat. Ich kann mir das eigentlich im Augenblick irgendwie schwer vorstellen, aber vielleicht habe ich da einfach auch zu wenig Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb. Oder wie schätzt das zum Beispiel Florian Gallwitz ein?
Also den Wissenschaftsbetrieb mit China kenne ich jetzt nicht so gut wie der Andreas, aber ich habe auch diesen Dwarkesh-Podcast mir angehört und natürlich hat der Jensen Huang als Nvidia-Chef und Chef der größten Firma der Welt und der will natürlich Umsatz machen und der argumentiert letztlich, die Chinesen sind so viele und die sind so gut und die haben so viele Ressourcen, die haben so viel Energie und die können auch mit ihren Chips der vielleicht technisch nicht allerersten Generationen, können die genauso große Modelle trainieren wie die Amerikaner, weil die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Strom pro Token, aber die haben genug Kraftwerke, sodass das auch kein Hindernis ist. Also die Argumentation von dem Wang ist im Wesentlichen, es hat gar keinen Sinn, denen zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten durch Sanktionen irgendwie zu verweigern und zu sagen, ihr kriegt die nicht, weil die kommen auch alleine zurecht und die sind sozusagen durch die schiere Masse und das Potenzial von diesen unglaublich vielen richtig guten Forschern ist sozusagen die Illusion, man könnte den Vorsprung irgendwie dadurch halten, dass man die Technologie irgendwie von Nvidia-Grafikkarten abschneidet. Das hält er nicht für realistisch. Sozusagen, er sagt im Grunde eigentlich, wir sollten da keinen Graben zwischen uns und China graben, sondern sonst hängen die uns am Ende ab. Das ist so ein bisschen seine Argumentation. Also im Gegenteil, wir müssen denen auch die Nvidia-Karten geben, damit die weiterhin auf amerikanische Technologie setzen und ein bisschen eingebunden sind in das normale Ökosystem. Ja.
Also ich meine, der eine Punkt, wo ja wirklich Europa oder der Westen noch führen will, ist, das ist ja diese Lithografie, die eben Zeiss und ASML mit unglaublich präzisen Spiegeln machen können, wo einfach sehr viel Prozess-Know-how, glaube ich, drin steckt. Und das ist bisher, glaube ich, in China noch nicht gelungen, das wirklich in diesem Nanometer-Bereich so genau hinzukriegen, wie das eben ASML als quasi Monopolist bei diesen ganz exakten Lithografie-Anwendungen für den Bau eben von den Chips schafft. Aber ja, ist das auf Dauer aufhaltbar? Ja, zum einen ist die Frage, ist es überhaupt immer der so große Vorteil, der dadurch gewonnen werden kann im Verhältnis dazu, wenn du als Staat wie China eben einen Überschuss an Energie hast, den wir in Europa und USA eben nicht so haben. Und zum anderen ist China natürlich auch drauf und dran, diese Technik zu kopieren, so gut es halt geht.
Also ein Argument.
Und je höher der Anreiz ist, das zu kopieren, natürlich umso eher wird das auch kommen.
Ein Argument war noch gewesen vom Jensen Wang, dass es auch gar nicht im Interesse des Westens ist, wenn sich China einen eigenen GPU-Stack von Huawei selber arbeiten kann. Also es wäre nahezu schädlich für den Westen, wenn China aus Mangel an Nvidia-Chips seine eigene Huawei-Chip-Forschung so weit voranbringt, dass da zwei völlig getrennte Hardware-Systeme bestehen. Und eben deshalb hat ja die US-Regierung, die sehr wohl diese Grafikkarten streng reguliert. Die haben nämlich Nvidia extra ein eigenes Modell, oder mittlerweile sind es jetzt schon zwei, die H20 und H200, glaube ich, entwickeln lassen, die eben so einen Tick drunter unter den Spitzenmodellen von Nvidia liegt. Und um diese speziell für den Export hergestellten Chips ging es in diesem Dwakish-Gespräch, weil derzeit ist es in der Unternehmensbilanz der ganze China-Umsatz noch gar nicht eingepreist. Also noch liefern die diese Chips eben nicht oder beziehungsweise nur über Schwarzmarktkanäle, wie auch Jensen Wang da beschrieben hat. Aber das ist natürlich für Aktionäre dann ein großes Zusatzzucker, wenn der Chip ist entwickelt und die können die dann in Größenordnung nach China produzieren. Es gab auch mal eine Phase, da hat China selber verboten, den chinesischen Unternehmen Nvidia-Chips einzusetzen. Also die Sache ist schon auch politisch sehr, sehr kompliziert, weil man eben, der Westen will nicht, dass die einen eigenen Hardware-Stack entwickeln und China will nicht, dass die eigene AI-Industrie zu sehr von dem westlichen Hardware-Stack abhängig wird. Also wie das ausgeht, wird man dann noch sehen.
Ja, und das wurde ja bei der Raumfahrt schon mal versucht, das zu machen, ne? Dass man gesagt hat, China soll eben nicht an Raumfahrtprogrammen teilnehmen. Ne? Und dann haben sie halt ihre eigenen Raumfahrtprogramme und Satellitensysteme aufgebaut und haben komplett eigene Systeme. Und auch wenn hier immer sehr gerne gesagt wird, China kopiert ja alles, ich denke, wenn man realistisch sich die Technologie die anschaut, die dort entwickelt wird, also von Kopieren ist, kann, glaube ich, nicht mehr die Rede sein, sondern was dort getrieben wird, sind Weiterentwicklungen. Und ich weiß nicht, ob das für uns alle so gut ist, wenn wir anfangen, die Technologien gegeneinander zu entwickeln.
Ja, diese Kopierphase, die war mal gewesen, vielleicht vor 5 bis 10 Jahren oder so, ne? Aber mittlerweile ist das so, dass selbst in so deutschen Domänen wie Maschinenbau, die Maschinenbauhersteller klar sagen, nee, also mittlerweile ist China da führend und nicht, weil die uns kopieren, sondern weil die völlig neue Sachen machen. Es gibt so ein ökonomisches Institut in Australien, was, glaube ich, die 42 wichtigsten Technologien der Welt trägt und bei, ich glaube, mehr als die Hälfte ist China da weltweit führend und der Rest ist dann USA und dann irgendwann kommt auch ein bisschen Europa rein. Also aus diesem Kopierzeitalter sind die längst raus. Und
dazu, vielleicht eine Anekdote dazu oder eine Geschichte, die auch jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder so war oder vor 10 Tagen war, ein Halbmarathon für Roboter in Peking, wo also die Roboter, wo Roboter einen Halbmarathon absolvieren mussten. Ich glaube, die wurden zum Teil zwischendurch aufgeladen, aber der schnellste Roboter hat also 50 Minuten gebraucht, also schneller als der schnellste Mensch. Und der schnellste aus Deutschland war, glaube ich, von der LMU oder von der TU, jedenfalls aus München, irgendwie ein Team mit zusammen auch mit einem chinesischen Hersteller, die haben 3 Stunden gebraucht für die gleiche Strecke. Also das ist klar, ich glaube, die Chinesen kommen dann in dem Bereich nicht viel weiter, wenn sie von uns kopiert, sondern eher im Gegenteil.
Ja, glaube ich auch.
Dieses Thema, was wir gerade schon hatten, Mixture of Experts, das ist ja eine Architektur, Technologie, die jetzt auch gekommen ist, um solche Modelle auch runterzubrechen. Also da werden, wenn ich das richtig verstanden habe, ja im Prinzip Modelle mit eigentlich größeren Parametern eigentlich dann nur teilweise aufgerufen in den Chip zur aktiven Berechnung, so dass man eben auch mit kleineren Chipgrößen in der Lage ist, da dann relativ gute Berechnung mit einer guten Qualität zu machen oder gute Bearbeitung durch die KI-Modelle dann eben zu ermöglichen. Ist das eine dieser Technologien, die aus China jetzt kamen, oder kann man erklären, woher diese Idee eigentlich stammt?
Also Mixer of Experts gibt es schon eine ganze Weile, aber in der Tat war das DeepSeek-Modell, also die ersten DeepSeek-Modelle, so eine dieser ersten großen Anwendungen vom Mixture of Experts-Architektur. Die gab es aber meines Wissens nach schon vorher und auch zur selben Zeit waren die Open-AI-Modelle auch Mixture of Expert. Also das ist, kann man, glaube ich, jetzt keiner Nation so richtig zuordnen, außer dass DeepSeek das ja nochmal richtig groß gemacht hat.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Also zum Beispiel dieses Mistral-Modell aus Frankreich ist auch ein Mixture of Expert-Modell. Eins der ersten, wo man das wusste. Bei den OpenAI-Modellen und so weiß man es ja gar nicht wirklich genau, wie die intern funktionieren. Aber die Idee ist ja naheliegend. Ich meine, auch das menschliche Gehirn ist ja nicht so gestaltet, dass bei jedem Gedanken alle Neuronen gleichermaßen aktiv sind, sondern es gibt bestimmte Gehirnregionen, die ein bisschen spezialisiert sind für bestimmte Aufgabenbereiche. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man das bei diesen Language-Modellen auch versucht. Also, dass zum Beispiel eine Region des Netzwerks sich dafür herausbildet, besonders gut mathematische Probleme zu lösen, oder eine andere Region ist vielleicht besonders gut darin, Shakespeare-Gedichte zu schreiben. Das gibt man nicht vor, was das für Themen sind, aber bildet sich dann sozusagen durchs Training automatisch, bilden sich dann bestimmte Spezialisierungen heraus. Und das ist eigentlich ziemlich, also der Grundgedanke ist schon viel älter als Large Language Models.
Ja, vielleicht eine lustige Episode von diesem Modell, wo ich vorhin erzählt hatte, DeepSeek V2 von einem deutschen Unternehmen getuned. Die haben das nämlich gemacht. Die haben zum Beispiel untersucht, wo im Modell die ganzen chinesischen Zensurmaßnahmen abgefangen werden. Und die haben halt festgestellt, dass wenn sie besonders viel nach Tiernamen, Platz und so weiter fragen, dass dann immer, ich glaube, 3 von den insgesamt 256 Experten aktiv waren. Und die haben sie dann einfach rausgenommen, also aus den Gewichten rausgerechnet. Und dadurch haben sie auch so, naja, jedenfalls größtenteils haben sie dadurch auch diese Zensursachen rausbekommen.
Vielleicht noch eine interessante Ergänzung. Also ich fand das zumindest interessant. Ich habe mal für dieses DeepSeek V4, das hat ja 1,6 Billionen, also deutsche Billionen Parameter. Und man kann sich das also natürlich runterladen und könnte das natürlich auch laufen lassen. Aber ich habe mir mal von ChatGPT vorrechnen lassen, wie eine Hardware aussehen würde, wo ich das überhaupt drauf laufen lassen kann. Und obwohl das ist ja größtenteils 4-Bit quantisiert, also wenn man es runterlädt, muss man irgendwie so 8 800-900 Gigabyte Parameter runterladen. Und die müssen natürlich auch alle irgendwie im Speicher sein. Da hilft jetzt auch nichts, dass das Mixture of Experts ist. Das heißt, man muss ungefähr eine halbe Million Dollar in die Hand nehmen, um einen Rechner-Cluster hinzustellen, was eine Instanz von diesem DeepSeek V4 laufen lassen kann. Also das muss man vielleicht immer dazu sagen, die meisten Leute denken, okay, das ist irgendwie Open Source oder genauer Open Weights, kann ich einfach runterladen, kann ich laufen lassen. Aber das ist schon eine ganz schöne Investition und die muss man dann gegenrechnen mit dem, was würde es kosten, das Ding einfach irgendwo eins von ein gehostetes Modell zu nutzen.
Ja, wobei zurzeit ja immer mehr Durchbrüche auch kommen, dass man auf kleineren Geräten, die man auf einem iPhone laufen lassen kann. Also inzwischen geht da einiges und das geht auch relativ schnell und relativ gut. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht gegen irgendeine dieser Sicherheitshürden, die da eingebaut worden sind, stößt, sodass dann irgendwie gesagt wird, er kann nicht antworten. Das ist etwas überreguliert an der Stelle offensichtlich. Aber sobald man die Frage mal richtig stellt, kommt auch was Vernünftiges bei raus. Also das ist schon beeindruckend, wo wir gerade sind. Ja, jetzt zum Thema Open Weights, Open Source Modelle. Haben wir jetzt schon relativ viel diskutiert. Jetzt haben wir auch die erste halbe Stunde schon rum.
Also eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist ja diese Gemma 4, also so ein Vision Language Modell. Das ist ja, gibt es ja in reduzierten Versionen und ich habe also tatsächlich bei mir kann das auf dem Laptop laufen lassen, die Version mit 26B, das ist ein MacBook Pro mit 64 GB. Das braucht zwar ungefähr die Hälfte von meinem VRAM hier auf, aber es funktioniert gut, ne? Also mit Open Code, das dann als Coding Engine hinten drin. Und manchmal kommt es in so Doom Loops und so. Und es ist nicht so clever wie jetzt so ein Claude Code oder wie die großen GPT-Modelle. Aber für so kleines Handwerkszeug ist das echt nützlich. Also gibt es sogar im Flugzeug.
Ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, den man sich, sagen wir mal, vor einem Jahr noch nicht mal hat vorstellen können, so wirklich für die an die Cloud angeschlossenen Coding-Modelle, dass man das jetzt im Prinzip lokal schon machen kann, weil eben auch der Harness, der da ist, relativ gut ist. Also wenn man jetzt auch gerade sich nochmal anschaut, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon so groß diskutiert hatten, den Leak von Claude Code, dass man da sieht, wie eigentlich dann um ein Modell herum nochmal einiges auch aufgebaut ist, um dieses Modell richtig zu leiten, dass es dann auch guten Code am Ende rauswirft. Also da ist ja so viel schon möglich.
Kann sich Gary Marcus wieder aufregen, es seien lauter If-Anweisungen, KI seien nur If-Anweisungen.
Ja, also Gary Marcus, einer der, glaube ich, immer skeptisch war, soweit ich das mitbekommen hatte, zu den Möglichkeiten von großen Sprachmodellen. André, wollte dazu was sagen?
Nee, ich habe nur gelacht.
Ja. Haben wir noch was zum Thema Open-Source-Modelle, was wir ansprechen wollten? Gerne auch übrigens die anderen Zuhörer sind eingeladen, auch mitzudiskutieren. Wir sind ja nicht nur ein geschlossener Kreis, aber diskutieren auch fröhlich hier in dem Kreis natürlich schon weiter, weil es gibt genug zu reden.
Also ein Punkt von dir, Matthias, wollte ich noch aufgreifen, nämlich diese Agenten. Wenn man jetzt OpenClaw-Agenten oder gibt es auch von Nvidia eine bessere Version, wenn man die sieht und wirklich sinnvoll betreiben will, kostet es 100 bis 200 Dollar im Monat. Und wenn man jetzt keinen Use Case hat, wo da wirklich hinten irgendwas rauskommt, womit man Geld verdienen kann, dann überlegt man das schon, ob man die Kinokarten jetzt nochmal selber bestellt oder so einen Agenten hat, der praktisch täglich für solche Arbeiten zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Nutzung von diesen größeren Open-Source-Modellen, egal ob man die jetzt in der Cloud gehostet hat. Man zahlt eben vielleicht ein Zehntel dieser 100 oder 200 Euro so dass das auch wieder verfügbar für Normalsterbliche wird. Also das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Ich habe ein paar Mal durchgerechnet, ob es sich jetzt lohnt, lieber so einen großen Mac Studio zu nehmen und Kimi 2.5 drauflaufen zu lassen oder ob es eben besser ist, das irgendwie gehostet zu machen, weil natürlich sind für diese ganz großen Rechner, diese großen Mac Studios mit dem großen Speicher, damit die Parameter drauf sind, da sind natürlich die Anschaffungskosten, keine Ahnung, 10.000, 14.000 Euro, ist halt auch viel Geld.
Ne? Den mit 500 Gigabyte haben sie aus dem Programm genommen. Ich wollte den letzte Woche bestellen. So gut funktioniert, haben sie aus dem Programm genommen. Ich krieg
also es scheint die 500 zwischenzeitlich ja auch bei Apple irgendwie Verschiebungen der erwarteten Lieferzeiträume weit in den Sommer hinein gegeben zu haben, was mehr oder weniger, glaube ich, ein Signal ist. Zumindest haben das manche so gedeutet, dass jetzt einfach der neue Chip eigentlich schon in der Produktion ist und man nur noch darauf wartet, bis der Release ist, um dann zu sagen, okay, hier ist der neue Chip und danke für deine Bestellung für den alten, aber hier nimm einfach dieses neue Gerät. Also es kann sein, dass die Nachfrage wirklich so groß war, dass Apples Produktionsplanung da durcheinander gekommen ist.
Naja, wenn ich mir das anschaue, wenn die quasi mit für die richtig großen Modelle kann man so rechnen 3 Terabyte. Jetzt gibt es schon 500 Gigabyte Apple PCs, die ich mir kaufen kann. Kostet, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro. Aber wenn ich mir überlege, was ich für das gleiche Geld im Cluster kriege von Nvidia, dann ist das schon ein Kostenfaktor.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall spannend und ich glaube auch die lokalen Anwendungen, ich habe es ja schon vor ein paar Monaten gesagt, die werden wahrscheinlich dieses Jahr deutlich stärker werden. Ich experimentiere jetzt auch gerade selber ein bisschen rum mit so einem Mini-PC, der einen AMD-Chip dann drin hat, um mal zu gucken, was man da drauf laufen lassen kann, was halt einfach deutlich günstiger nochmal ist als wirklich dann eine Mac Studio-Variante. Aber auch diese AMD-Chips lassen ja zu, dass man über den RAM einiges das Gerät selbst dann laufen lassen kann. Also das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Welt, wo sich gerade vieles tut.
Also wenn ich mir anschaue, die Performance von dem LLM, das ich jetzt lokal auf dem MacBook Pro laufen lasse, das ist im Prinzip dieselbe Responsiveness, wie wenn ich das auf einer GPU hosten würde. Und wirklich auf einem Intel-Chipsatz, der das noch trennt und so weiter, das ist ein irres Geld, das ich für die GPUs zahlen müsste. Ja? Also wenn ich mir überlege, ich glaube letztes Jahr in dem Cluster habe ich die Kosten von einem Clusterknoten darüber übernommen und da waren damals vier H100 drin und die haben irgendwie 80 Gigabyte Speicher gehabt. Und das ist Größenordnung teurer gewesen als
so. Ja, wobei man natürlich wahrscheinlich sagen kann, dass das diese Speichergröße natürlich das eine ist, ob man ein Modell zum Laufen kriegt, aber ja auch dann die GPUs nochmal eine andere Geschwindigkeit, eine andere Taktrate quasi mit sich bringen, wenn ich das richtig ausdrücken kann.
Das ist halt schon die Frage, wie viele Nutzer will ich supplyen und so weiter. Aber für einen einzelnen Nutzer ist das, was quasi auf so einem Mac läuft, nicht schlecht, ne?
Ja, vielleicht auch ein bisschen so eine Ironie der Geschichte. Apple hat sich ja relativ rausgehalten aus dem KI-Rennen. Hat man zumindest. Aber in dem Moment, wo es jetzt um die KI-Hardware geht, wo man jetzt auch sieht, eben die Frage ist ja, ob jetzt überhaupt diese großen Investitionen in die Closed-Source-Modelle noch so viel Return bringen, wenn wir sehen, dass das Open Source aufschließt. Vielleicht gar kein so dummer Move gewesen, da wirklich voll auf Hardware zu setzen, die für Inferenz geeignet ist.
Ja, also Apple hat es ja auch bei der Integration richtig gemacht, dass sie gesagt haben, naja, ich kann jetzt quasi das LLM, die KI, die ich haben möchte, die kann ich jetzt mit meinem iPhone oder mit meinem Betriebssystem entsprechend verbinden. Also, und die Integration, die sie da machen, die ist gar nicht so schlecht, ne? Also vielleicht doch gut, sich zu überlegen, wie die User Interfaces aussehen müssen.
Ja, ich würde sagen, dann haben wir das Thema Open Source soweit durchdiskutiert, was wir heute besprechen wollten und konnten. Ich würde die letzten 20 Minuten noch mal ein bisschen auch ansprechen, was es sonst so an Entwicklungen gab. Wir haben ja einen Trend, der gerade in Richtung agentische Systeme auf dem eigenen Rechner geht. Also auch wieder ein bisschen in die Richtung, allerdings hier auch mit eben angeschlossenen Schnittstellen, Cloud Desktop zum Beispiel oder Codex Computer Use. Da ist einiges passiert, wo jetzt auch dann im Prinzip ein KI-Modell klassische Anwendungen wie Word oder Excel auf dem eigenen Rechner übernehmen kann. Wir hatten das ja auch schon ein bisschen mit Cloud Cowork. Also da scheint einiges, was so normale Standardanwendungen, die noch Menschen gemacht haben, jetzt in der konkreten Nutzung von KI-Modellen übernommen werden zu können. Wie sind denn da die Erfahrungen hier?
Naja, also der Eindruck Okay, ich würde sagen.
Ich wollte gerade fragen, ob du von deinen Erfahrungen erzählst.
Genau, also ein bisschen die Tendenz ist, dass die Abstraktionsebene, wo man als Nutzer interagiert mit diesen Modellen, immer weiter nach oben rückt. Also das ist ganz klar, das ist sozusagen man kann ja, ich glaube, der Karpathy hat auch schon davon gesprochen, dass es jetzt schon wieder verschiedene agentische Layers gibt, die sich übereinander stapeln. Also sozusagen am Anfang hatte man halt ChatGPT und hat sich damit Code erzeugen lassen. Dann gibt's diese Ebenen drüber wie Codex oder Cloud Code, mit denen man die dann sozusagen schon ein bisschen selbsttätig Probleme bearbeiten können, was jetzt vor ein paar Tagen vorgestellt wurde oder gestern, vorgestern, ich glaube von OpenAI Symphony, dass man sozusagen nochmal sozusagen die sich nicht mehr auf der niedrigen Ebene mit einer einzelnen Codex-Instanz um ein einzelnes Problem kümmern muss, sondern dass sich sozusagen die noch eine Ebene oben drüber um alle aktuellen offenen Tickets kümmert und alle Probleme, die aktuell mit einem Stück Software existieren. Das heißt, der sorgt dafür, dass das alles getrackt wird und dass die Probleme behoben werden und instruiert wiederum die darunterliegenden Codex-Instanzen. Das ist schon sehr interessant. Also die wenn das alles so funktioniert, rückt der Softwareentwickler immer weiter weg von dem eigentlichen Code. Das ist, glaube ich, eine ganz klare Tendenz.
Also was ich ganz witzig finde, ist, dass die ja gerade Software Engineering neu erfinden. Und ich habe jetzt die letzten 3 Jahre nicht nur maschinelles Lernen, sondern auch Software Engineering unterrichtet. Und das ist ganz klare Tendenz. Wenn man sich die Softwareprozesse anguckt, dann kann ich die vom Prinzip her alle vollständig automatisieren. Und ich gehe davon aus, dass wir in einem Jahr, in 2 Jahren sowieso nur noch agentisch entwickeln und dann braucht man halt diese ganzen Softwareprozesse, um Menschen und Agenten miteinander abzustimmen und quasi auditierbare Trails da drin zu haben, weil dafür sind die Softwareprozesse halt gut, ne? Dass ich weiß, wie ich die Software auditiere, wie ich nachschaue, hat er das richtig gemacht, wo sind die Testfälle, wo kommt das überhaupt her, dass das so aussehen muss und so weiter. Und das, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sich das so entwickelt wird. Und ich kann ja auch gleich mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe heute gerade...
Ich wollte es gerade ansprechen.
Also ich habe gerade eben kurz vor dem Call die Druckfahnen an Springer geschickt. Ich habe auf Basis dieser Erfahrung ein Open Access Buch jetzt geschrieben und ich hoffe, dass das in 4 bis 8 Wochen dann erscheinen wird. Springer war von der Idee so angetan, dass das Buch selber mit dem agentischen Prozess quasi entwickelt ist, den es beschreibt. Und schauen wir mal. Also mir hat viel Spaß gemacht, hat mich 2 Wochen meiner Lebenszeit gekostet, ein komplettes Lehrbuch zu schreiben. Ich glaube nicht, dass ich das mit klassischen Methoden innerhalb von 2 Wochen fertig bekommen hätte. Aber
Ich wollte gerade sagen, da brauchen manche etwas länger für ein Lehrbuch.
Also effektiv habe ich damit mit dem Videomaterial im Februar angefangen, das aufzuzeichnen, damit ich quasi das Neueste und Latest und Greatest da drin habe. Und aus dem Videomaterial über Whisper Transkriptionen erstellt, 13 Stunden Videomaterial plus halt nochmal hauptsächlich Cloud Code, ein bisschen Codex auch eingesetzt. Und jetzt ist ungefähr 380-seitiges Lehrbuch daraus entstanden.
Ja, da sind wir, glaube ich, gespannt, was rauskommt. Und die Frage ist, was ist dann in 1 oder 2 Jahren, wenn wir das Ganze weitgehend ersetzt haben durch agentisches Coding? Es ist ja im Prinzip über agentisches Coding, aber wenn dann nochmal ein Layer oben drauf gekommen ist, wie wir gerade diskutiert haben?
Ich glaube, dass sich diese Vorgehensweise im Prinzip für alle Business-Prozesse auch einsetzen lässt. Also ich denke, dass wir im großen Stil Administration automatisieren können. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, in der Taskforce bei uns in der Uni-Verwaltung mal zu gucken, was wir alles an Prozessen haben, die wir also völlig unnötig verkomplizieren und die man mit agentischen Systemen zur Entscheidung viel, viel besser vorbereiten kann und dann aber auch eben auditierbar, ne? Quasi mit, dass ich dann Links habe und sage, das ist so und das ist die ist im Personalhandbuch dort hinterlegt und das ist, ja, dass das alles nachvollziehbar ist. Und das geht mit diesem Harness, das ist halt extrem gut. Und im Prinzip ist Software Engineering ist auch nur ein Harness, den ich in Markdown abbilden kann als mehrstufiges System, so wie das Symfony jetzt auch langsam aufbaut. Nur eben noch zusätzliche Abstraktionslayer. Da kann man, je nachdem, welchen Entwicklungsprozess man haben will, kann ich dann nach V-Modell oder ich kann dann auch meinen Agenten auftragen, dass sie nach Scrum entwickeln sollen und so weiter. Das halte ich alles für völlig problemlos.
Also ich habe das auch mal ein bisschen probiert, indem ich so verschiedene Cloud-Code-Instanzen habe laufen lassen, die natürlich dann im Prinzip nach größeren Plänen dann Tickets abarbeiten, die in GitHub pflegen und so weiter. Ich meine, das ist ja, im Prinzip ist es irgendwie schon Standard gefühlt. Aber wenn man so ein bisschen zurückdenkt, dann war das vor einem Jahr noch nicht ansatzweise so weit. Also beziehungsweise vielleicht in den ersten Ansätzen sichtbar. Aber es ist, also ich bin gespannt, wo wir in einem Jahr stehen werden und was da dann wieder passiert ist. Wir haben ja eigentlich zum Anfang des Jahres schon erste Prognosen versucht abzugeben, was so sich 2026 entwickeln wird, aber es ist eben, glaube ich, einfach so dynamisch. Was mich interessieren würde, jetzt kam in Bayern eine spezielle Entwicklung, ein bayerisches Basismodell wird geplant, auch mit den Universitäten. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich bin ja in einem der geförderten Projekte mit Antragsteller gewesen und da werden jetzt Größenordnung, ich glaube 56 Millionen Euro investiert und der größte Teil geht in Compute-Hardware, das nochmal nachgerüstet wird. Im RFZE sind ja aktuell, glaube ich, 2000 GPUs installiert und es werden jetzt...
Das ist ein Hochleistungsrechenzentrum in Erlangen.
Ja, ganz
Erlangen,
genau. Oder? Und interessanterweise haben wir, weil der Leiter von dem GPU-Rechenzentrum oder jetzt GPU-Rechenzentrum mich vor 10 Jahren gefragt hat, welche CPUs ich denn gerne hätte. Ich habe gesagt, nee, ich will gar keine CPUs. Ich hätte gern GPUs, weil wir die ganzen maschinellen Lernsachen alle nur auf GPUs rechnen. Da hat er mich mit großen Augen angeguckt und dann hat er gesagt, naja, dann kaufe ich halt GPUs, aber wehe, den benutzt keiner. Und heute ist es halt so, dass der Löwenanteil der bayerischen KI-Forscher quasi hier in Erlangen rechnen und das Leibniz-Rechenzentrum jetzt auch nochmal 6000 GPUs aufbaut. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, eben so einen großen GPU-Cluster zu installieren. Da muss die Abwärme, muss man schauen, dass die sinnvoll genutzt wird. Das ist eine Wasserkühlung. Wir geben in Erlangen beispielsweise die zusätzliche Wärme, die durch das Rechnen entsteht, eben in Fernwärme ab, so dass das quasi auch noch nachgenutzt werden kann. Und also es geht dann jetzt nicht darum, dass ich irgendwie bei Amazon eine große Bestellung bei Nvidia hinstelle. Stromversorgung muss passen und so weiter. Und das sind jetzt Forschungscluster. Was dann auch noch hoffentlich kommen wird, ist eine AI Gigafactory, hoffentlich auch in Bayern. Und da sind wir in einer Größenordnung, wo es dann um 100.000 GPUs geht, weil wir ja alle haben Bedarf an Rechnen. Alle wollen so ein bayerisches oder lokales Modell, über das sie quasi sich sicher sein können, dass die Daten nicht irgendwohin abfließen. Und da wird man auch in Europa Infrastruktur brauchen und die muss auch aufgebaut werden. Also was da jetzt gerade läuft...
Was kann man denn unter einer AI Gigafactory verstehen? Also ich kenne Tesla Gigafactories, da kommen wir vielleicht auch noch gleich darauf zu sprechen, weil da ja auch einiges sich getan hat. Aber was ist denn eine AI-Gigafactory?
Ja, also das Problem daran ist, dass die EU das, glaube ich, selber noch nicht weiß, weil soweit ich weiß, sind die Calls noch nicht veröffentlicht, auf die man sich dann bewerben kann. Aber da wird mit Hochdruck dran gearbeitet und dann wird es entsprechende Konsortien geben, die sich darum bewerben, so eine Supercluster aufzubauen in der Größenordnung 100.000 GPUs. Gehe ich jetzt mal davon aus, was sind so die Zahlen, die man so auf dem Flurfunk hört. Ob das wirklich so sein wird, kann ich jetzt natürlich nicht erzählen, weil ich glaube, wahrscheinlich weiß das noch niemand, weil es noch nicht endgültig entschieden ist. Auf jeden Fall, das, was wir in dem bayerischen Basismodell haben, ist Forschungshardware. Damit können wir jetzt schon neue Forschungsprojekte, neue Basismodelle für Mixture of Experts und so weiter entwickeln, die sich über großer Punkt des Medizin, da bin ich auch selber dran beteiligt. Wir werden also...
Was ist denn ein Basismodell im Verhältnis zu einem Large Language Model oder an anderem großen Modell oder wie auch immer.
Ja, Basismodell ist die deutsche Übersetzung von Foundation Model. Und wir sehen jetzt halt hier, dass es entsprechende Datenquellen gibt, die noch entsprechend unterversorgt sind, zum Beispiel Medizin. Das geht von medizinischen Bildern, CT, MR, bis hin zu Biosignalen, Patientenakten und so weiter. Und das ist ganz gut, dass wir gerade auch dabei sind, diese Bavarian Health Cloud mit aufzubauen, wo wir quasi aus den bayerischen Universitätskrankenhäusern die Daten zusammenführen können, anonymisieren können und dann auch für KI-Training einsetzen können. Und da werden wir...
Also das heißt, es ist eigentlich diese Gigafactory eine Art großes Trainingscluster oder was kann man darüber
verstehen? Das KI-Basismodell ist rein für Training. Die Gigafactory ist für Inferenz. Also wir werden ja die KI nutzen müssen und ich glaube, dass wir einfach riesige Ressourcen für Inferenz brauchen, weil die Technologie nützlich ist und uns massiv hilft, produktiver zu werden.
Aber also ich verstehe jetzt schon richtig, dass man ein vollwertiges KI, Large Language Model mit 56 Millionen Investitionen in Hardware trainieren will.
Nein, es geht hier um Mixtures, Experts und Basismodelle für spezielle Fragestellungen, die aktuell unterversorgt sind. Wir werden es kein MeToo, sondern wir haben da eben Leute wie Björn Omer zum Beispiel drin, der ja mit Stable Diffusion auch große Beiträge zur KI-Forschung getan hat. Also werden zum Beispiel Videobasismodelle werden Teil davon sein. Es geht auch viel in die Richtung Robotik, Handeln und entsprechende robotische Steuerung. Und ich glaube, das größte Projekt ist tatsächlich Gesundheit, dass man bessere Basismodelle für die verschiedenen Gesundheitsdomänen generiert.
Das heißt, es gibt eigentlich jetzt noch kein so ein Basismodell, sondern wir haben eine Hardware-Struktur, wo verschiedene Forschungscluster verschiedene Hardware-Modelle entwickeln können und dann drauf laufen lassen können, oder?
Naja, also die werden vor allem erstmal damit trainiert. Und ich denke, dass das Cluster nicht für die Skalierung für einen breiten Einsatz geeignet ist, weil wir ja da potenziell Hunderttausende von Nutzern versorgen müssten. Ich meine, wenn ein Basismodell von jedem Patienten in Bayern eingesetzt werden soll, dann brauchen wir ja ganz andere Größenordnungen an Compute.
Ja, ganz genau. Ich habe nur in der Pressemitteilung gesehen, dass es ein Basismodell jetzt schon gibt, was auch multimodale Fähigkeiten hat. Und das klang für mich erst so, dass es schon ein Basismodell gibt, was man jetzt fragen könnte, ja, was sind denn die Benchmark-Ergebnisse? Aber ich habe jetzt verstanden, die gibt es noch gar nicht. Und diese Multimodalität ist auch nur in Vorbereitung. Und das ist wahrscheinlich so eine Worthülse, die über den Björn Omer reingekommen ist, weil der natürlich mit Diffusionsmodellen und weil man weiß, dass man im Medizinbereich eben auch Bild verarbeiten muss. Aber es gibt noch kein Basismodell.
Naja, also sagen wir mal so, die Pressemitteilung schreibt ja nicht der Björn Omer.
Ja, ja,
ich bin mir auch sehr sicher, dass die nicht von ihm freigegeben wurden. Also ich meine, mir passiert das ja öfter. Ich lese auch immer wieder mal Zitate von mir, die nicht von einer KI halluziniert wurden, sondern von Presseabteilungen einfach in Pressetexte eingefügt wurden. Und ich denke, wenn man jetzt jedes Wort in dieser Pressemitteilung auf die Goldwaage legt, dann kann man sich darüber ärgern und man kann sich fragen, ob die KI bald Bier braut. Wir haben letzte Woche einen Tweet dazu abgesetzt, der überraschend viel Feedback produziert hat. Aber was da tatsächlich passiert ist, dass wir die Forscher und die Stärken, die wir schon in Bayern haben, weiter unterstützt werden. Und was auch etwas ist, was ich gut finde, weil ich bin nicht sicher, ob das jeder Wissenschaftler in Bayern gut findet, die Projekte laufen jetzt 12 Monate und dann wird evaluiert. Und da wird nicht jedes Projekt fortgesetzt werden. Also man hat jetzt zu Anfang relativ viele, und das ist so ein bisschen im Sinne, wie das zum Beispiel manche amerikanische Förderinstitutionen haben, die ja teilweise 10-mal dasselbe Projekt fördern und dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sagen, okay, jetzt fahren halt nur noch 3 weiter und die dann selektiv quasi reduzieren. Und ich gehe davon aus, dass das hier bei dem bayerischen Basismodell auch so laufen wird.
Jetzt hatten wir ja, glaube ich, vor einem Jahr oder im Februar 25 schon mal so eine Ankündigung der Staatsregierung, dass so ein 2-stelliger Millionenbetrag auch investiert wird in Grafikkarten für KI-Anwendungen. Ist das noch dasselbe oder ist das was Neues, was jetzt gekommen ist?
Ja, sagen wir so, der Freistaat Bayern hat das an Hardware gekauft, was er kriegen konnte, und die ist installiert. Und das hat damit zu tun, dass einige Kollegen, die ich sehr schätze, zum Teil Aufträge bei Nvidia unterschrieben haben, weil sie wussten, dass wenn sie die jetzt unterschreiben, ist es kostet noch die Hälfte als in einem halben Jahr. Und da muss ich sagen, da gibt es einige Kollegen, die ich persönlich mit ihrer Courage beeindruckend finde, die damals Bestellungen getätigt haben, weil sie gewusst haben, der Preis geht durch die Decke. Und so haben wir, denke ich, dem Freistaat auch eine ganze Menge Geld gespart. Wie viel genau geflossen ist, müsste man jetzt die Verantwortlichen in den Rechenzentren fragen, wie viel schon installiert ist. Aber die Kollegen sind extrem umtriebig, sind sehr fleißig und greifen auch Anmerkungen entsprechend auf und sorgen dafür, dass wir dass wir Hardware verfügbar haben, die uns auch wirklich nützt. Das schätze ich hier im bayerischen Umfeld enorm.
Also ist das jetzt sozusagen auch dann die Basis für das Basismodell, was man jetzt da angekündigt hat?
Naja, also teilweise steht es ja schon. Deswegen, teilweise gibt es auch schon Modelle, die dort trainiert und laufen. Wie gesagt, Helmer ist jetzt gerade in einem Testbetrieb. Wir haben schon entsprechend Sachen laufen. Jetzt zum 1.5. geht die ganze Basismodellinitiative in den Live-Betrieb, wird massiv rechnen. Und ich glaube, dass Mitte Mai ist irgendwann die Eröffnung von dem neuen Helmer-Cluster. Da gibt es dann auch entsprechende Pressefotos und so weiter. Und das ist aber nur die erste Stufe. Da werden also nochmal dreimal so viel wie jetzt installiert ist, kommt noch. Und das ist auch erst der erste Schritt im Vergleich zu etwas, wo wir wirklich so eine AI-Gigafactory brauchen. Und ich denke, das sind genau die richtigen Schritte.
Okay, spannend. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten zum Abschluss. Ich wollte nochmal auf das Thema Gigafactory bei Tesla zu sprechen kommen. Da hat sich ja doch auch einiges getan. FSD, Full Self Driving, in der überwachten Variante ist jetzt in den Niederlanden zugelassen worden. Das heißt, man kann dort jetzt wirklich, ohne das Lenkrad zu berühren, über längere Strecken auch durch die niederländische Landschaft oder auch Städte fahren. Ich finde das super spannend. Ich habe das ja in München mal vor wenigen Monaten mal Probe getestet, als das zumindest mit einem dafür zugelassenen Auto und Fahrer möglich war. Und das ist schon beeindruckend. Also es fährt wirklich durch die Innenstädte durch, auch wenn dann Fußgänger mitten über die Straße rennen, aus allen Richtungen, Autos, Fahrradfahrer, sonstiges kommt. Die Geräte oder die Fahrzeuge sind inzwischen da wirklich erstaunlich gut, das alles sehr gut im Blick zu behalten und auch sehr gut überlegt darauf zu reagieren. Also ich bin wirklich gespannt, wann das in Deutschland auch zugelassen wird. Es gibt jetzt ja wohl einen europäischen Prozess auch, der anläuft, nachdem das eben die niederländische Regulierungsbehörde auch beantragt hat, dass man vielleicht sogar wirklich eine europaweite Zulassung kriegt. Aber es muss ja eben auch möglich sein, dass auch einzelne Länder jetzt diese Zulassung von Niederlande übernehmen. Das heißt, es könnte eigentlich auch gut passieren, dass es in Deutschland kommt. Spannend wäre aber auch, was ist denn bei den anderen Automobilanbietern? Nvidia hat ja unter anderem eine Initiative auch gestartet, das Thema das Selbstfahren oder autonomen fahrenden Autos zu stärken bei verschiedenen Anbietern, unter anderem auch Mercedes. Worauf können wir uns da in den nächsten Monaten einstellen?
Na, ich denke, das Interessanteste fast ist, also neben der Zulassung in Europa für das Überwachte, ist, dass es jetzt doch schon ganz signifikante Schritte gibt, auch das unüberwachte Fahren zu ermöglichen. Das ist ja die Idee von Tesla mit diesem Robotaxi, der ja gar kein Lenkrad mehr haben soll in der endgültigen Version. Und jetzt gibt es immerhin in drei Städten in Texas, gibt es jetzt schon in relativ großen Gebieten die Möglichkeit, dass diese Fahrzeuge auch ganz ohne Fahrer unterwegs sind. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt, glaube ich. Ich glaube, der Mehrwert, für die meisten ist der Mehrwert von einem selbstfahrenden Auto, wo man drin sitzt, aber trotzdem aufpassen muss, nicht so groß. Also das ist, ich habe selbst noch nicht erlebt. Ich stelle mir das fast aufregender vor, als gleich selbst zu lenken. Also es ist eher so wie so ein Fahrlehrer oder so. Also die, dass da eine große Entspannung da drin liegen soll, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Aber in dem Moment, wo die Dinger natürlich wirklich autonom fahren und das, wenn da, hat man natürlich komplett andere Möglichkeiten. Also dann hat man dieses Geschäftsmodell, dass man sein eigenes Auto Taxi fahren lassen könnte, während man arbeitet. Oder man braucht gar kein eigenes Auto mehr. Also dann kommen plötzlich ganz andere Szenarien ins Spiel. Und sowas wie Uber ist dann, als Geschäftsmodell ist dann vorbei, weil wenn die Autos von alleine fahren, dann geht das zum Bruchteil der Kosten. Und das geht jetzt so langsam voran. Es sind immer noch relativ wenige Autos, irgendwie 20, 30 Autos oder so, die dann noch komplett unüberwacht unterwegs sind. Aber wenn das ein paar Monate lang einigermaßen stabil funktioniert, glaube ich, kann man das ganz schnell expandieren. Und dann, wenn das, sobald das zum Beispiel Amerika oder USA weit ermöglicht würde, wird das, glaube ich, oder würde das, wir wissen nicht, ob es klappt, aber wenn das klappen würde, würde das, glaube ich, das ganze Thema Mobilität nochmal enorm umkrempeln.
Ja, ich denke, das ist was, was bei uns in der Politik, vor allem in der Lokalpolitik, völlig unterschätzt wird. Alle denken damit, wir müssen auf klassische Verkehrskonzepte setzen. Und da ist sowas Großes im Kommen. Wenn ich mir überlege, schon in meinem 5 Jahre alten Opel, was der am Abstandstempomat macht und Spurhalteassistent, also das ist so eine dermaßene Reduktion an kognitiver Last beim Fahren, gerade im Stau, wo ich also regelmäßig mich geärgert habe über Fahrverhalten von anderen, und das tut halt brav dem Vordermann hinterherfahren, egal welchen Unsinn der zusammenfährt. Und also ich muss sagen, ich habe diese kognitive Entlastung jetzt schon bei einem Assistenzsystem, und ich bin überzeugt, dass wir wirklich nicht weit vom autonomen Fahren sind und dass das vor allem rechtliche Schranken sind. Ansonsten würden wir wahrscheinlich alle schon autonom fahren lassen.
Also ich glaube auch, dass das allein schon die Möglichkeit, das System selber fahren zu lassen, dass das eine enorme Entlastung ist und man sich, glaube ich, sehr, sehr schnell darauf einstellt. Also mein Eindruck war auch, ich war zwar nur am Beifahrersitz, aber als ich da mal irgendwie ein paar Minuten mitgefahren war, man hat da relativ schnell Vertrauen, auch weil man einfach sieht, wie und auch spürt, wie dieses Auto fährt und beschleunigt und bestimmte Situationen löst. Also das geht, glaube ich, relativ schnell nach 1-2 Tagen, dass man dann sagt, okay, ich kann einfach entspannen, ich kann an was anderes denken, und damit kommt man auch viel entspannter bei bestimmten Terminen an, zum Beispiel. Und da muss ich auch nicht rumschlagen mit irgendwelchen komischen Tempomeldungen, dass man irgendwie 1 km/h zu schnell fährt, weil die EU irgendwie es lustig vorschreibt, dass dann jedes Auto piepen muss, bis man das wieder ausschaltet bei jeder Fahrt. Also ich glaube, da kommen einige Sachen, die es einfach attraktiv machen werden, dass man da sehr, sehr schnell umsteigt. Ich finde es nur ja spannend dann auch, wie schnell wir wirklich dann zum vollautonomen Fahren kommen werden. Aber eigentlich ist da dann nicht mehr sehr viel dazwischen. Also es wird einfach, glaube ich, einfach den Faktor Vertrauensbildung in der Gesamtbevölkerung brauchen, dass man sagt, okay, jetzt kann man das auch mal, ohne dass der Mensch dann am Ende noch verantwortlich ist, zulassen. Also ich meine, wir haben ja lange Zeit jetzt Diskussionen geführt, und es geht ja bis heute noch, wenn man mit Leuten über autonomes Fahren diskutiert, dass sie dann erstmal irgendwie anfangen, über ethische Fragestellungen groß irgendwelche Abhandlungen zu erwarten, bevor man da irgendwie einen Finger bewegt. Dabei ist das sowieso ja nur ein Edge-Case, dass man irgendwie ein großer Gefahrenpunkt noch entsteht, wenn einfach so ein Auto um Vielfaches sicherer fährt, durch eben gute Fahrassistenzsysteme oder auch autonom fahrende Autos, als es eben im
Status quo. Also es gibt ja schon wirklich extrem beeindruckende Videos, auch die von den neuesten Versionen von dem FSD. Also eins zum Beispiel, was in Amsterdam durch die belebteste Innenstadtstraße gefahren ist, wo so ganz viele Fußgänger und Radfahrer, ohne zu schauen und ohne Rücksicht auf die Verkehrsregeln, auf der Fahrbahn rumhampeln. Also fast so bisschen wie in Erlangen in der Innenstadt, wenn man da.
Ich muss gerade sagen.
Das wäre so mein Albtraum gewesen, in Erlangen den Führerschein zu machen, weil das so dann vielleicht noch Wänden irgendwie da vor der Wasserturmstraße oder was. Also jedenfalls so in Amsterdam, da ist das noch ein bisschen schlimmer. Und da hätte ich also immer gedacht, okay, das schafft er dann wirklich nicht mehr. Aber das hat er ganz souverän gemeistert. Und auch so wirklich beeindruckende Sachen, zum Beispiel wie ein, das aus Amerika, wo ein Auto an einer, quasi an einer also aus einer kleineren Straße in eine größere Straße einmündet und der Tesla kommt aus der kleinen Straße und dann biegt ein Fahrzeug mit einem langen Anhänger in die Straße ein, sodass der also etwas zurücksetzen muss, damit der mit dem langen Anhänger an ihm vorbeikommt, ohne ihn anzuratschen. Und da fährt er also im FSD ganz selbstverständlich einfach ein paar Meter zurück und ein bisschen an den Rand ran, weil der sieht, dass da so ein langer Kerl kommt mit dem langen Anhänger. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also das ist so ein Edge-Case, wo man wahrscheinlich nicht so schnell drauf kommen würde, wenn man versuchen würde, sowas von Hand zu programmieren. Das ist jetzt alles End-to-End Deep Learning. Also das geht schon sehr stark in die Richtung, dass das auch so eine Art ähnliches Weltmodell entwickelt wie der Mensch und auch irgendwie die Welt zu verstehen scheint.
Ja, das ist ja.
Ein bisschen ist ja noch die Sorge, dass die EU das am Ende wieder versucht, mit der Regulierungslogik von damals zu regeln und zu sagen, wir wollen für alles einen nachgewiesenen Algorithmus haben, dass das bitte alles dokumentiert ist. Das funktioniert natürlich dann in dem Kontext nicht mehr.
Vor allen Dingen finde ich so interessant, wie eigentlich Elon Musk da wirklich sich als Visionär wieder mal bewährt hat. Weil ich erinnere die Diskussion von vor 5 oder noch 3 Jahren, wo alle gesagt haben, das wird nie funktionieren, man brauche definitiv Leader und man kann das nicht end-to-end lernen. Und er hat eigentlich immer gesagt, also auch in jeder Krise, nein, der Mensch hat auch nur 2 Augen und kann auch fahren, also wird es die KI eines Tages auch können. Und dieses Riding the Exponential, also diese exponentielle Weiterentwicklung der KI, bedeutet ja auch, dass die Fortschritte immer schneller werden. Das können wir uns halt gar nicht vorstellen. Wir denken ja, okay, jetzt gibt es in 6 Monaten wieder ein Versionsupdate wie von vor 6 Monaten zu heute. Nee, das wird immer schneller werden und die Zeiten werden immer kürzer werden. Und da muss ich sagen, also ich habe vor ein paar Jahren auch noch nicht dran geglaubt und habe gedacht, dass Elon da dramatisch schief legt. Und nee, der hat eben genau auf die richtigen Sachen gewettet, weil natürlich in der Hardware das viel, viel günstiger ist, wenn er einfach nur seine Hardware hat, als wenn er noch so ein Leader-System damit verbauen muss.
Ja, man muss natürlich sagen, er hat sich, was die Zeitrahmen angeht, natürlich massiv verschätzt. Also ich glaube, er hat schon vor 10 Jahren, seit 10 Jahren hat er jedes Jahr fürs Ende des Jahres angekündigt, dass es jetzt endgültig funktionieren würde. Es hat natürlich deutlich länger gedauert, aber muss sagen, alle die, wozu ich auch gehört habe, gesagt, okay, das wird so schnell nicht gehen. Ja, ich habe zwar recht gehabt, dass es so schnell nicht geht, aber am Ende hat er jetzt dann doch ein System, was anscheinend funktioniert und ich habe keins. Also von daher war seine Strategie vielleicht die bessere.
Ja, also Asimov lag ja auch mit vielen Dingen erstaunlich richtig.
Ja, also schauen wir uns mal, was am Ende wirklich rauskommt. Ich meine, Elon Musk ist schon immer manchmal sehr optimistisch oder vielleicht ist auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung dessen, was passiert, etwas verzerrt, sodass man halt scheinbar irgendwo doch in Mittel richtig liegt, aber dann eben bei manchen Fällen eben deutlich daneben. Aber es ist trotzdem atemberaubend und für viele nicht vorstellbar, was für eine Geschwindigkeit eigentlich gerade die Entwicklung nimmt. Ich schaue gerade noch nebenher, ob schon bekannt ist, wann jetzt eigentlich wirklich das nächste Starship starten soll. Das war nämlich ja eigentlich auch für April schon mehrmals von Musk vorhergesagt und davor auch noch für den Monat davor. Also da gibt es eben auch Verzögerungen, aber trotzdem, es ist eben jedes Mal ein Technologiesprung, der in anderen Kontexten eben noch viel länger gedauert hätte. Ja, war auf jeden Fall auch heute wieder eine spannende Runde. Ich würde jetzt vielleicht einmal noch die klassische Abschlussrunde machen und fragen, was war für euch so das Thema des letzten Monats und dann einen schönen Abend wünschen. Wer möchte anfangen?
Ich würde es gerne nutzen, um kurz noch etwas Werbung zu machen. Ich weiß nicht, wer mir auf X folgt, hat es vielleicht schon mitbekommen, aber vielleicht sind ja auch ein paar Leute, die potenziell das hören, sich überlegen. Am 1. Mai haben wir die Einreichungsfrist für eine Konferenz Biosphere Medical 2026 hier in Erlangen. Und ich fände es toll, wenn jemand einreichen würde oder vielleicht auch als Wissenschaftler daran teilnehmen würde. Es wird eine ganz tolle Konferenz und ich kann versprechen, dass auch viele, die an diesem bayerischen KI-Basismodell arbeiten, dort sein werden. Wir haben aber auch viele internationale Gäste. Und ja, vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust vorbeizukommen.
Super, ja.
Also ich fand das spannendste Thema eigentlich wirklich des Mythos und das Projekt Glasswing. Und gar nicht mal so, was die technischen Parameter angeht, weil ehrlich gesagt, hat gerade im Cybersecurity-Bereich das GPT-5.5 ähnliche Werte wie Mythos. Aber wir sehen, dass gerade an dieser Mythos-Erzählung, dass ein Modell zu gefährlich ist, um es freizusetzen, jetzt gerade in Amerika auch wieder diese politische Regulierungsdiskussion hochkommt. Ich glaube, in den nächsten Tagen trifft sich Bernie Sanders im Senat mit so ein paar Wissenschaftlern darüber und da ist diese Schlagrichtung schon klar. Ne? Die Trump-Regierung hat so gut wie nichts reguliert und in der Opposition versucht man jetzt dieses Mythos als super gefährliches Projekt zu framen, dass die KI jetzt kurz dabei wäre, irgendwie die ganzen Finanzsysteme zu zerstören, dass man wieder solche Moratorien, also Zeitverzögerungen aussprechen müsste. Also das finde ich eigentlich ziemlich interessant, die Diskussion, wie aus dieser Mythos-Veröffentlichung, wo man jetzt ja auch heutzutage weiß, dass Mythos nicht nur veröffentlicht wurde, weil es so gute Coding-Funktionalitäten hatten, sondern eben auch, weil es eine größere Klasse als Opus ist und Anthropic gar nicht die Rechenzentren hat, um das für alle auszurollen. Das heißt, es war auch schon so ein gewisser Trick zu sagen, wir geben das jetzt nur erstmal an die 10 Firmen frei, damit die Sachen fixen, weil man es nicht hätte ausrollen können. Anthropic war in der Vergangenheit deutlich restriktiver beim Zukauf von Rechenzentren und noch vor ein paar Monaten oder so hat man gerade OpenAI verlacht, dass die wirklich sehr viel in Rechenzentren investieren. Und der Gary Brookman, einer aus dem Vorstand von OpenAI, hat letztens in einem Interview gesagt, ja, wer lacht jetzt als Letzter? Ne? Also das finde ich so, diese Kopplung zwischen einer technischen Entwicklung und einer politischen Agenda, die jetzt aus allen möglichen auch sehr unqualifizierten Rohren geschossen wird, finde ich ziemlich interessant.
Ja, dann, bevor ich Florian Gallitz zu Wort kommen lasse, uns hat noch Eisenkocher, einer der Zuhörer, geschrieben, er fand Qwen 3.627b-Modell, das war unglaublich beeindruckend, was das lokal auch leisten kann. Als ein Highlight diesen Monat, also da auch danke für die Kommentare, auch die anderen, die so zwischendurch mal was dazu kommentiert haben, freuen wir uns natürlich immer, wenn dieser Space auch verbreitet wird. Und natürlich werden wir das dann auch nochmal auf die klassischen Podcast-Plattformen stellen. Ja, Florian Gallwitz.
Ja, also was mich persönlich am meisten beeindruckt war GPT 5.5 Pro, also das ist für mich ein spürbarer Sprung. Also ich habe auch einige Sachen, die das alte Modell nicht hinbekommen hat, bekomme ich damit hin. Und es ist vor allen Dingen wesentlich schneller. Also das ist sehr angenehm. Bei dem GPT 5.4 Pro konnte man sich irgendwie drauf verlassen, dass der immer 20 Minuten nachdenkt. Aber jetzt ist er manchmal nach 2 Minuten fertig und hat eine vernünftige Antwort. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und was ich cool fand, ist auch dieses neue Image-Modell von OpenAI. Das ist das erste Modell, was wirklich fast perfekt Text auch rendern kann, damit so in den Bereich kommt, wo auch wirklich nützliche Grafiken erzeugt hat. Also so, ich stelle mir vor, so im Marketing zum Beispiel wird das Leben für Leute, die von Hand irgendwelche Werbeanzeigen oder so designen, wird das sehr erschweren, weil das kann das alles. Und da kann man, er kann eben auch mit Denken verbunden sein. Also man kann den auch komplizierte Matheaufgaben stellen und erstellt das mal als Tafelanschrieb in Kreide an der Tafel da und dann macht er das. Also das Denken und das Rendern von Text ist da im Vergleich zu den bisherigen Modellen dramatisch besser gelöst. Das fand ich extrem beeindruckend.
Ja, Florian, ich musste heute für eine Visa-Bewerbung, also ich wollte ein Visa für Indien und da muss man eine Business-Card, eine Visitenkarte hochladen. Ich habe seit Jahren keine Visitenkarten mehr, aber das neue GPT-Modell da, das neue Bildgenerierungsmodell hat also hervorragende Visitenkarten von mir gemacht.
So. Gut, da hat jeder an verschiedene Sachen jetzt gedacht, was da alles so ein Modell machen kann. André, ist das noch eine Meldung? Okay, dann war das wieder auch ein spannender Monat und auch ein kurzweiliger Abend heute wieder. Vielen Dank allen fürs Zuhören und natürlich unseren Experten fürs Mitreden und die spannenden Einblicke und Einschätzungen. Ich habe wieder was gelernt, ich hoffe alle anderen auch. Und ich freue mich dann auf unser nächstes Treffen, wahrscheinlich wieder knapp in einem Monat. Schöne Grüße, wie gesagt, nochmal nach Brasilien zu Andreas Mayer. Vielen Dank, dass das möglich war. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist immer auch eine Ehre, dass wir hier auch zwei Professoren haben, die uns wirklich fachlich das Thema künstliche Intelligenz so auf dem Level einschätzen können. Ich glaube, das ist auch in Deutschland einmalig. In dem Sinne, super Sache und einen schönen Abend
allerseits. Ja, euch auch. Schönen Abend, ja. Tschüss.
Schönen Abend, tschüss.